jetzt zum heutigen Thema. Ich möchte Bezug nehmen zu den Evangelien, die wir in der letzten Zeit gehört haben. Da war, weiß nicht, vor 3 Wochen vielleicht, das Gleichnis vom reichen Prasser und vom armen Lazarus, zwischen denen eine große Schlucht war, und der arme Lazarus hat die Freude des Himmels genossen und der reiche Prasser ein großes Leid. Und Jesus hat dann gesagt, ja, oder Abraham hat gesagt, zwischen den beiden ist ein großer Abgrund. Und am letzten Sonntag war das Evangelium dran, wo halt eine Frau 7 Männer gehabt hat, weil alle jeweils immer gestorben waren, und dann hat sie nochmal geheiratet. Und dann stellen die Sadduzäer diese spitzfindige Frage, ja, wenn es doch eine Auferstehung geben sollte, dann, wem gehört ja dann diese Frau? Da hat sie dann plötzlich 8 Männer im Himmel und so. Und ihr wisst es ja selber, ich will jetzt auch nicht schwarz malen. Leider ist auch der Glaube an das ewige Leben bei den Leuten schon teilweise eingebrochen, oder? Also, manche, die zweifeln, ja, man weiß nicht genau, was es da noch gibt. Andere, die lehnen das eigentlich offen ab. Sie sagen offen, sie glauben nicht, dass es ein ewiges Leben gibt. Vor einem Monat habe ich einen sehr kranken Mann besucht, einen 85-jährigen Mann. Er hat irgendwie einen Krebs gehabt. Und da ist natürlich auch ein wenig das Gespräch gekommen auf das ewige Leben. Und bei ihm war das ein wenig so, er hat sich gewisserweise selbst widersprochen, oder ich habe ihn nicht gut verstanden. Einerseits hat er schon irgendwie gesprochen vom Himmel und dass er daran glaubt, aber andererseits hat er dann irgendwie gesagt, ja, ob es es jetzt wirklich gibt, das weiß man ja schließlich doch nicht. Und am letzten Samstag, am letzten Freitag vor einer Woche, habe ich ihn dann nochmal besucht im Altenheim, wo er schon sehr, sehr krank war. Ich habe nicht erwartet, dass er schon in so einem schlechten Zustand ist, und bin eigentlich gekommen, um ein wenig mit ihm zu beten, um Grüß Gott zu sagen, weil er war jetzt kein Kirchgänger, und in der Hoffnung, dass halt dann, wenn es dann irgendwie dem Tode naht, dass er dann bereit ist, die heiligen Sakramente zu empfangen. Aber als wir schon reingekommen sind, da war er schon also sehr schlecht und hat schon gleich um die Krankensalbung gebeten. Aber ich habe die heiligen Öle gar nicht dabei gehabt, weil ich nicht erwartet habe, dass es schon so schlimm ist. Und dann hat er im Laufe des Gesprächs gesagt, ja, jetzt hätte ich doch ganz gern wollen, dass mich der liebe Gott bald abholt. Also es war doch irgendwie der Glaube in ihm da. Und es hat sich dann so gefügt, dass ich dann gleich, also am Nachmittag bin ich dann wiedergekommen mit den heiligen Ölen. Da haben die Krankenschwestern gesagt, ja, bitte ihn jetzt nicht stören. Er will jetzt niemanden empfangen. Gott, habe ich auch respektieren müssen. Und dann bin ich am nächsten Tag, am Samstag nochmal hin, da hat er schon nur mehr geschlafen. Man konnte ihn nicht mehr aufwecken. Und da habe ich ihm dann die Krankensalbung geben können. Und gestern war das Begräbnis. Ja, ich habe das jetzt deshalb erzählt, einfacher wegen um euch, aber das wisst ihr eh, um euch einfach darauf hinzuweisen, wie leider heute oft die Situation des Glaubens ist, aber dass doch Gott dann oft noch die Gnade schenkt, was ich jetzt nicht gesagt habe. Wir haben natürlich auch am Sperrbett, ich bin gegangen mit einem Herrn aus der Pfarre, Wir haben auch natürlich den Barmherzigkeitsrosenkranz für ihn gebetet. Und da ist wirklich eine große Gnade, für die Sterbenden den Barmherzigkeitsrosenkranz zu beten. Und die Schwester Faustina hat gesagt, dass wenn man halt den Barmherzigkeitsrosenkranz betet bei den Sterbenden, dann werden sie sehr große Gnaden erhalten. Und ich möchte euch ausdrücklich an dieser Stelle dazu einladen. Ja, jetzt weiter in meinem Vortrag möchte ich sprechen über, aber zitieren aus dem Katechismus der katholischen Kirche, so ein dickes Buch, das den katholischen Glauben zusammenfasst, den Katechismus. Und im Artikel 12 wird das Glaubensbekenntnis kommentiert: Ich glaube an das ewige Leben. Und der katholische Glaube beinhaltet ja die vier letzten Dinge. Vielleicht habt ihr das irgendwann mal gelernt im Katechismusunterricht. Das besondere Gericht, der Himmel, das Fegfeuer, das heißt hier nicht Fegfeuer, sondern Purgatorium, Reinigungsort, und die Hölle. Und dann, das gibt es auch, das letzte Gericht, das allgemeine Gericht. Und da möchte ich vielleicht jetzt gleich mal anfangen, das zu erklären, wie die Kirche das lehrt. Das besondere Gericht, wenn ein Mensch stirbt, dann wird ja die Seele vom Leib getrennt, und das besondere Gericht im Augenblick des Todes wird jeder Mensch einzeln von Gott gerichtet. Und das Universalgericht ist das, was im Evangelium auch sehr genau beschrieben ist, wo die Trompeten erschallen werden und die Toten aus ihren Gräbern auferstehen werden. Und dann werden also mit den Engeln die alle Menschen zusammengerufen. Und dann, ja, ich will es jetzt nicht zu lange machen, die Gerechten werden zur Rechten und die es nicht verdient haben, zur linken Seite, also ausgesondert. Ja, ich möchte jetzt einen Abschnitt vorlesen über das besondere Gericht. Der Tod setzt dem Leben des Menschen, das heißt der Zeit, in der dieser die in Christus geoffenbarte göttliche Gnade annehmen oder zurückweisen kann, ein Ende. Das Neue Testament spricht vom Gericht hauptsächlich im Blick auf die endgültige Begegnung mit Christus bei seinem zweiten Kommen. Es sagt aber auch wiederholt, dass einem, jedem unmittelbar nach dem Tod entsprechend seinen Werken und seinem Glauben vergolten wird. Das Gleichnis vom armen Lazarus und das Wort, das Christus am Kreuz zum guten Schächer sagte, sowie weitere Texte des Neuen Testaments sprechen von einem letzten Schicksal der Seele, das für die einzelnen Menschen unterschiedlich sein kann. Also, da wird hingewiesen auf den guten Schächer, zu dem hat ja Jesus gesagt: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Gut, bei Gott gibt es ja keine Zeit, aber andererseits wäre es halt ein wenig fraglich, ja, wenn das Endgericht erst in 1000 Jahren ist, wenn er erst in 1000 Jahren gerichtet wird und dann in den Himmel aufsteigen darf, wie könnte dann Jesus zu ihm sagen: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jeder Mensch empfängt im Moment des Todes in seiner unsterblichen Seele die ewige Vergeltung. Dies geschieht in einem besonderen Gericht, das sein Leben auf Christus bezieht, entweder durch eine Läuterung hindurch, indem er unmittelbar in die himmlische Seligkeit eintritt, oder indem er sich selbst sogleich für immer verdammt. Also diese Stellen, das sind immer da auch Zitate da, aber das wird jetzt zu weit führen, das auszuführen. Es wird hier auch gesprochen, dass jemand unmittelbar in die Seligkeit des Himmels eintritt. Ein Paradebeispiel haben wir, das ist die Mutter Gottes, wo die Kirche glaubt, wo wir glauben, dass Maria schon gar nicht mal gleich gestorben ist, sondern sofort mit Leib und Seele in den Himmel aufgefahren ist. Ja, und jetzt diese drei Dinge, Himmel, Fegfeuer, Hölle. Natürlich, heute darf man ja kaum mehr über die Hölle reden. Aber da gibt es ja so schöne Sprüche, die ich von einem wirklich sehr guten marianischen Priester gelernt habe, gehört habe. Da sagt ein Atheist zum Christ: Oh, wie du doch betrogen bist, wenn die Hölle ein Märchen ist. Also sozusagen, ihr strengt euch an, gute Werke zu tun, ihr strengt euch an, nicht zu sündigen, weil ihr Angst habt, in die Hölle zu kommen. Aber wenn es die Hölle gar nicht gibt, dann sind all eure Anstrengungen eigentlich umsonst gewesen. Ja? Aber das Sprüchchen ist noch nicht zu Ende. Da sagt der Christ zum Atheist: Oh, wie du doch betrogen bist, wenn der Himmel kein Märchen ist. Versteht ihr das? Also der Atheist meint, nach diesem Leben kommt jetzt doch gar nichts mehr. Aber die Schönheit der Erde, die Blumen, die schönen Tiere, auch die schönen Erlebnisse, die wir haben, ein schönes Fest, das wir erleben, das ist ja nur ein Vorgeschmack des Himmels. Im Himmel ist es eigentlich noch viel, viel schöner. Ja, also die in der Gnade und Freundschaft Gottes sterben und völlig geläutert sind, leben für immer mit Christus. Sie sind für immer Gott ähnlich, denn sie sehen ihn, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Also ein Aspekt des Himmels, die Schauung Gottes. Wir machen uns Vorstellungen, wir wissen, dass Gott unendlich barmherzig, gütig ist, und wir kennen auch Menschen auf der Erde, mit denen wir uns sehr gerne treffen, hoffentlich, ja, dass jeder solche Menschen hat, wo es eine Freude ist, mit ihnen zu reden. Und so können wir uns vorstellen, dass es auch eine große Freude ist, bei Gott zu sein. Dieses vollkommene Leben mit der allerheiligsten Dreifaltigkeit, diese Lebens- und Liebesgemeinschaft mit ihr, mit der Jungfrau Maria, mit den Engeln und mit allen Seligen, wird Himmel genannt. Der Himmel ist das letzte Ziel und die Erfüllung der tiefsten Sehnsüchte des Menschen, der Zustand höchsten endgültigen Glücks. Also ich glaube, jeder von uns hat ja auch so seine bestimmten Heiligen, die er besonders verehrt, für die er sich interessiert. Und es wird sicher eine sehr herausragende Überraschung sein, wenn ich jetzt mal der heiligen Theresia die Hand geben darf oder den heiligen Pfarrer von Asp begrüßen oder die Schwester Faustina. Ich glaube, das wird uns schon irgendwie vom Sessel reißen, wenn man das so sagen darf, ja. Und was vielleicht auch, oder was sicher auch sehr schön sein wird, dass wir Menschen begegnen, die wir vielleicht kurz mal in unserem Leben getroffen haben, an denen wir uns nicht mehr erinnern. Und da wird jetzt jemand sagen, ja, du hast mir damals, weiß nicht, was zum Essen gegeben. Du hast damals mich angehört und mich getröstet. Du hast mir geholfen. Und wir, ja, dann im Himmel gibt es ja keine Begrenzung mehr von Gedächtnis, dann werden wir uns daran erinnern und uns darüber freuen. Und auch umgekehrt werden wir vielleicht Menschen treffen, die uns selber Gutes getan haben und die wir auch schon längst wieder vergessen haben. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat uns Jesus Christus den Himmel geöffnet. Das Leben der Seligen besteht im Vollbesitz der Früchte der Erlösung durch Christus. Dieser lässt jene, die an ihn geglaubt haben und seinen Willen treu geblieben sind, an seiner himmlischen Verherrlichung teilhaben. Der Himmel ist die selige Gemeinschaft all derer, die völlig in ihn eingegliedert sind. Also alle, die zu Christus gehören. Da Gott unendlich erhaben ist, kann er nur dann gesehen werden, wie es ist, wenn er selbst den Menschen sein Mysterium unmittelbar schauen lässt und ihn dazu befähigt. Diese Schau Gottes in seiner himmlischen Herrlichkeit wird von der Kirche die beseligende Schau genannt. In der Herrlichkeit des Himmels erfüllen die Seligen weiterhin mit Freude den Willen Gottes. Sie tun dies auch in Bezug auf die anderen Menschen und die gesamte Schöpfung, indem sie mit Christus herrschen. Mit ihm werden sie herrschen bis in alle Ewigkeit. Das Zitat stammt aus der Offenbarung. Ja, ich glaube, es ist doch immer eine gute Frömmigkeitsübung, wenn wir uns auch vorstellen, wie es im Himmel ist. Und ich möchte jetzt noch ganz kurz eingehen auf das Evangelium von dieser Frau, die 7 Männer gehabt hat. Wie können wir uns das vorstellen? Wie wird es im Himmel sein? Weil Jesus hat ja dann gesagt, im Himmel wird nicht mehr geheiratet. Ja. Aber ich glaube schon, und das ist nicht nur meine Meinung, dass trotzdem, also die Ehepaare, auch im Himmel irgendwie noch irgendwie besonders zueinander gehören werden. Ja. Aber einfach diese Liebe nicht mehr so begrenzt ist. Also auch wenn ihr beide zum Beispiel dann euch viel mehr liebt als jetzt im Himmel, wird es keine Eifersucht geben, wenn jetzt der Gerhard mit irgendwelchen anderen Frauen redet, weil da ist eine unendliche Liebe in Fülle und da gibt es einfach keine Eifersucht mehr und auch keine Gefahr, dass jemand da fremd geht oder so. Ich hoffe, ihr versteht es mich richtig. Also, der Mensch ist ja irgendwie beschränkt in seiner Liebe. Er kann, das merkt jeder selber, ja, drum hat ja Gott die Familie geschaffen, Man kann sicher sich bemühen um eine gute Liebe zu seiner Frau, zu seinem Mann und zu den Kindern. Dann kann man vielleicht noch versuchen, gastfreundlich zu sein, Liebe zu zeigen für die Gäste, die man hat. Man kann vielleicht noch Liebe zeigen für Flüchtlinge, um die man sich kümmert. Aber da ist dann schon mit der Persönlichkeit schon irgendwie ein größerer Abstand. Das heißt jetzt nicht, dass diese Liebe weniger wert ist. Aber man merkt, jeder merkt selber, glaube ich, dass je mehr man Menschen lieben will, was ja gut und recht ist, dass dann die Intensität geringer wird, weil einfach die menschliche Liebe beschränkt ist. Und so erleben es auch wir zum Beispiel als Pfarrer. Natürlich, wir könnten auch vielleicht unsere Pfarrangehörigen noch mehr lieben, aber ich bin jetzt schon 10 Jahre Pfarrer und obwohl ich schon ein Interesse habe, auch die Leute kennenzulernen, aber mir passiert es immer wieder und das ist bei 1500 Leuten eigentlich auch kein Wunder, dass Leute zu mir kommen und die mich gut kennen und ich sage, ja, das tut mir aber schrecklich leid, aber ich kenne sie nicht. Also bitte, wie heißen Sie oder so? Oder manchmal sage ich, ja, das Gesicht ist mir jetzt sehr bekannt, aber woher kennen wir uns? Ja, also so stelle ich mir das vor, also der Unterschied zwischen Erde und Himmel. An der Erde ist halt alles irgendwie begrenzt und im Himmel ist alles grenzenlos. Und ihr wisst selber, jeder Mensch hat das Bedürfnis zu lieben und auch geliebt zu werden. Und wenn wir beide Möglichkeiten haben, dann sind wir glücklich, oder? Wenn wir uns geliebt fühlen, wenn wir unsere Liebe erweisen können, dann haben wir Freude und sind glücklich. Und das ist meiner Meinung nach einer nach der Hauptaspekte, neben der Schau Gottes, dass im Himmel die volle Liebe also herrscht zwischen allen und voller Friede. Ja, und jetzt die Lehre vom Fegfeuer, Reinigungsort Purgatorium. Hier wird es übertitelt mit dem Wort die abschließende Läuterung. Wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert ist, ist zwar seines ewigen Heiles sicher, macht aber nach dem Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, in die Freude des Himmels eingehen zu können. Das ist, glaube ich, soweit klar, oder? Also, weil einfach Gott ganz heilig ist und eben weil diese unbeschreibliche und unbegrenzte Liebe im Himmel herrscht, müssen alle, die dort reinkommen, auch reinpassen. Oder vielleicht mit einem anderen Ausdruck aus dem Evangelium ausgedrückt, jeder, der in den Himmel rein will oder reinkommen soll oder eingeladen wird, der muss auch das Hochzeitskleid anhaben. Beziehungsweise sein schmutziges Kleid zuerst in die Waschmaschine geben. Die Kirche nennt diese abschließende Läuterung der Auserwählten, die von der Bestrafung der Verdammten völlig verschieden ist, Purgatorium, Fegfeuer. Sie hat die Glaubenslehre in Bezug auf das Purgatorium vor allem auf den Konzilien von Florenz und Trient formuliert. Im Anschluss an gewisse Schrifttexte spricht die Überlieferung der Kirche von einer Läuterung. Ja, hier gibt es auch ein Zitat vom Jugendkatechismus, der das ein wenig kürzer zusammenfasst. Also hier gibt es die Frage, Nummer 160, können wir Verstorbenen, die sich im Zustand des Fegfeuers befinden, helfen? Ja, da alle Getauften in Christus eine Gemeinschaft bilden und untereinander verbunden sind, können auch die Lebenden den Seelen der Verstorbenen im Fegfeuer helfen. Wenn der Mensch tot ist, kann er nichts mehr für sich tun. Die Zeit der aktiven Bewährung ist abgelaufen. Aber wir können etwas für die Verstorbenen im Fegfeuer tun. Unsere Liebe reicht ins Jenseits hinein. Durch unser Fasten, Beten, Gutes tun, vor allem aber durch die Feier der Heiligen Eucharistie, können wir für die Verstorbenen Gnaden erbitten. Und dazu ruft die Kirche besonders im Monat November auf. Wir schmücken unsere Gräber zu Allerheiligen, aber wir sollen es nicht nur bei diesen äußerlichen Zeichen bleiben lassen. Es ist natürlich auch schön und recht, auch wenn wir unsere Gräber schmücken, ist das auch ein Zeichen für den Glauben an das ewige Leben, aber wir sollen auch für die Verstorbenen beten, besonders jetzt im November. Und vielleicht, weiß nicht, ich möchte mich da nicht ausnehmen, müssen wir auch etwas auf unsere Brust klopfen und sagen, ja, wir haben eigentlich, jetzt ist schon der heute 12. November, in diesen ersten 12 Tagen haben wir schon gebetet für die Verstorbenen, aber zu wenig. Ja. Und der heilige Johannes Chrysostomus, der Goldmund, der hat gesagt, zögern wir nicht, den Verstorbenen Hilfe zu bringen und unsere Gebete für sie aufzuopfern. Und der heilige Augustinus sagt, ein Mensch kann gegen seinen Willen die zeitlichen Güter einbüßen. Niemals aber verliert er die ewigen Güter, es sei denn mit seinem Willen. Also niemand kann uns die ewigen Güter wegnehmen, aber leider, ja doch, wir können es selber verspielen, die ewigen Güter, den Himmel. Und ich möchte nochmal unterstreichen den letzten Teil des Zitats von dieser Nummer, vor allem durch die Feier der Eucharistie. Also bei der Heiligen Messe, es ist ja eine Gedächtnisfeier an den Tod und die Auferstehung Jesu. Auch das Leiden Jesu wird gefeiert, das Kreuzesopfer Jesu wird auf unblutige Weise gegenwärtig. Und Jesus ist ja gerade gestorben dafür, dass wir von unseren Sünden freigekauft, erlöst werden. Und anstelle unserer Verstorbenen opfern wir die heilige Messe auf, damit sie von ihren Sünden befreit werden. Ist natürlich sehr unterschiedlich in den verschiedenen Pfarren. Gerade in den größeren Pfarren, da gibt es manchmal kaum mehr Möglichkeiten, eine heilige Messe zu bestellen, weil der Kalender schon ganz voll ist. Aber es gibt auch Pfarren, wo immer wieder Lücken sind, wo man leicht eine heilige Messe für die eigenen verstorbenen Eltern, Großeltern, Urgroßeltern feiern lassen könnte. Und dazu möchte ich euch wirklich ganz herzlich einladen. Jetzt gehen wir wieder zurück zum großen Katechismus, Nummer 1032. Diese Lehre vom Fegfeuer stützt dich auch auf die Praxis, für die Verstorbenen zu beten, von der schon die Heilige Schrift spricht. Darum veranstaltete Judas der Makkabäer das Sühnopfer für die Verstorbenen, damit sie von der Sünde befreit werden. Also das ist aus dem Buch der Makkabäer, es war noch im Alten Testament. Damals haben die Menschen die Opfer des Alten Testaments dargebracht für die Verstorbenen. Heute bringen wir für die Verstorbenen das Opfer des Neuen Testaments, das Jesus Christus selber ist. Schon seit frühester Zeit hat die Kirche das Andenken an die Verstorbenen in Ehren gehalten und für sie Fürbitten und besonders das eucharistische Opfer dargebracht, damit sie geläutert werden und zur beseligten Gottesschau gelangen können. Die Kirche empfiehlt auch Almosen, Ablässe und Bußwerke zugunsten der Verstorbenen. Und da gibt es nochmal ein Zitat, das ist ein größeres Zitat, aber das gleiche, was ich vorher schon vorgelesen habe, ausführlicher. Bringen wir ihnen Hilfe und halten wir ein Gedächtnis an sie. Wenn doch die Söhne Jobs durch das von ihrem Vater dargebrachte Opfer geläutert wurden, wie sollten wir daran zweifeln, dass unsere Opfergaben für die Toten ihnen Trost bringen? Zögern wir nicht, den Verstorbenen Hilfe zu bringen und unsere Gebete für sie aufzuopfern. Wenn jemand von euch schon mal ausführlicher das Buch, das Tagebuch von der Schwester Faustina gelesen hat, darin schreibt sie sehr oft, wirklich sehr oft, dass sie viele, viele freie Minuten dafür verwendet hat, für die armen Seelen zu beten. Das ist sicher ein ganz besonderer Charakterzug. Wir wissen von der Mutter Teresa, dass sie auch immer die freie Zeit genutzt hat, um den Rosenkranz zu beten. Ich weiß aber jetzt nicht, in welcher Intention. Da bin ich überfragt. Aber die Schwester Faustina, die schreibt sehr oft, dass sie für die Seelen gebetet hat. Ja, vielleicht können wir da wegen von ihrem Eifer etwas erben. Ja, und jetzt der dritte Punkt. Da gibt es ja so einen Witz. Über was darf der Pfarrer nicht predigen? Kennt ihr den Witz? Über 8 Minuten. Ja, das natürlich. Gibt es natürlich noch einen fiesen Witz. Ich erzähle ihn trotzdem, auch wenn er gegen die Priester geht. Da gibt es einen Pfarrer, der geht in Urlaub. Nach Südtirol zum Beispiel, ist egal wo. Und er will halt jetzt nicht die Heilige Messe feiern im Urlaub, sondern er geht zur Heiligen Messe, ist nicht als Priester angezogen, setzt sich rein und hört die Predigt an. Und dann sagt er, ja, ich weiß schon, es ist ziemlich schwierig, jeden Sonntag eine Predigt vorzubereiten. Aber es ist auch nicht einfach, eine Predigt anzuhören. Ja. Naja, das, Entschuldigung, ein Witz zur Auflockerung. Gell? Das Zweite, worüber halt ein Priester eigentlich in der heutigen Zeit nicht predigen darf, das ist über die Hölle. Leider, ja. Aber ich glaube, bei euch darf ich das schon. Und ich predige eigentlich auch gar nicht über die Hölle, sondern lese einfach diese Absätze vor, die im Katechismus über die Hölle sprechen. Wir können nicht mit Gott vereint werden, wenn wir uns nicht freiwillig dazu entscheiden, ihn zu lieben. Wir können aber Gott nicht lieben, wenn wir uns gegen ihn, gegen unseren Nächsten oder gegen uns selbst schwer versündigen. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, kein Mörder hat das ewige Leben, das in ihm bleibt. Unser Herr macht uns darauf aufmerksam, dass wir von ihm getrennt werden, wenn wir es unterlassen, uns der schweren Nöte der Armen, der Geringen, die seine Brüder und Schwestern sind, anzunehmen. In der Todsünde zu sterben, ohne diese bereut zu haben und ohne die barmherzige Liebe Gottes anzunehmen, bedeutet, durch den eigenen freien Entschluss für immer von ihm getrennt zu bleiben. Dieser Zustand der endgültigen Selbstausschließung aus der Gemeinschaft mit Gott und den Seligen nennt man Hölle. Aber ich möchte da gleich eine, ja, Warnung ist jetzt nicht das richtige Wort, einfach euch zur Vorsicht mahnen, wenn es da heißt, in der Todsünde die sterben, ohne diese bereut zu haben, der kommt in die Hölle, ja. Aber wovor wir uns sehr hüten müssen, dass es nicht an uns liegt, zu urteilen, ob jemand in der Todsünde gestorben ist, und dass wir nie wissen können, ob jemand die Sünde bereut hat oder nicht. Und dass wir wirklich das Gericht über die Toten total Gott überlassen müssen. Natürlich, man kann besorgt sein über einen Familienangehörigen, der rein äußerlich, sagen wir mal salopp gesagt, schlecht ausschaut, ja. Aber Gott kennt auf den Grund und Gott weiß auch oft den Weg. Und es gibt auch Beispiele von Heiligen, ich glaube, wenn ich es jetzt nicht falsch zitiere, einmal ist eine Frau zum heiligen Pfarrer von Ars gekommen und die hat halt so geweint, weil ihr Mann Selbstmord gemacht hat und irgendwie sehr in Sorge war, dass ihr Mann verdammt ist. Und dann hat ihr der heilige Pfarrer von Ars gesagt, dass er irgendwie von Gott erfahren hat, dass er, glaube ich, von der Brücke gesprungen und dass er dann im Fallen doch noch an Gott gedacht hat und doch seine Sünden bereut hat. Ja. Und das gehört jetzt vielleicht noch mehr zum Thema Gericht. Es gibt ja, auch jetzt ohne schlecht über diese Menschen zu reden zu wollen, es gibt ja Menschen, die irgendwie schon das Ende der Welt in sehr naher Zukunft sehen. So habe ich schon öfter gehört mit eigenen Ohren. Dieses Jahr bringt's, dieses Jahr kommt's. Ganz stark war es auch im Jahr 2012, wo dieser mexikanische Kalender, der Maya-Kalender, zu Ende gegangen ist. Ja, jetzt kommt's. Dann sage ich, ja, was kommt? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Und habe ich gesagt, an dem Tag komme ich zu Ihnen und wir werden gemeinsam Kaffee trinken. Ja, ich will jetzt nicht, wie soll man sagen, solche auch Privatoffenbarungen grundsätzlich ablehnen oder lächerlich machen. Nur eins muss ich schon sagen. Ich habe mir dann angewohnt, als Priester, als Seelsorger, manchmal werden ja diese Themen auch in der Beichte gebracht, es kommt eine Warnung, es kommt XYZ, ja. Dann wirklich die Leute drauf anzusprechen, du, kann sein, kann nicht sein, ich will mit dir nicht drüber diskutieren, über diese Themen, aber Jesus kommt mal zu dir. Wenn du stirbst, kommt Jesus zu dir. Und wie stellst du dir das vor? Wie wird es sein? Diese Frage muss sich jeder von uns schon stellen. Also ich tät jetzt mal so beantworten für mich. Da werde ich mich schon sehr armselig vor Jesus vorkommen. Weil trotz dem Guten, was ich getan habe und versuche zu tun, gibt es auch die Sünde bei mir, auch ich gehe beichten. Und wenn ich Jesus begegne, dann wird es das nicht spielen, dass ich sage, ja, lieber Jesus, schau her, wissen wir es nicht, im Jahr feiert man 400 heilige Messen, wenn ich 40 Jahre Priester bin, 40 mal 400, 4000. 16.000 heilige Messen habe ich gefeiert in meinem Leben. So und so viel Beichten habe ich gehört, den Armen habe ich geholfen. Ja, jetzt komme ich schon rein in den Himmel, gell? Das wird es, glaube ich, so nicht spielen. Bei meinem Treffen mit Jesus. Sondern ich werde sagen müssen, ja, Jesus, ich hab's versucht, aber du siehst meine Armseligkeit. Du siehst meine Sündhaftigkeit, aber du bist doch mein barmherziger Herr und bitte nimm mich jetzt auf in dein Reich. Ja, so stelle ich mir das ungefähr vor. Und dann, nein, es hat jedenfalls viele Heilige gegeben, ich finde jetzt das Zitat nicht, wo gesagt haben, ja, Jesus wird sicher, ich hoffe fest drauf, dass Jesus mich in seiner Güte aufnehmen wird, trotz meiner Sündhaftigkeit. Wenn man jetzt noch zurückkommt zu diesen Menschen, die irgendwie von dieser Warnung und Strafe Gottes, und da wird ja dann auch gesagt, ja, Gott muss uns ja strafen, weil eine gute Mutter muss ja auch die Kinder strafen, damit sie aufwachen und so, ja. Natürlich, es ist auch Lehre der Kirche, dass Gott gerecht ist, dass er das Gute belohnt und das Böse bestraft. Aber manchmal habe ich auch ein wenig so den Eindruck, dass die Menschen, die so, weiß ja nicht, halb fromm sind, meinen, Gott muss ja jetzt die anderen bestrafen, weil die so böse sind, so gottlos, weil sie nicht mehr in die Kirche gehen. Aber Gott ist eben nicht so. Wir wissen, dass es im Evangelium steht, dass Gott die Sonne aufgehen lässt über Gerechte und Ungerechte. Also, Gott ist schon geduldig. Natürlich, Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich umkehrt und bekehrt. Dass er umkehrt und das Leben hat oder umkehrt und gerettet wird. Noch ein Absatz über die Hölle. Jesus spricht öfters von einer Gehenna, des unauslöschlichen Feuers, die für jene bestimmt ist, die bis zum Ende ihres Lebens sich weigern, zu glauben und sich zu bekehren, und wohin zugleich Seele und Leib ins Verderben geraten können. Jesus kündigt in ernsten Worten an, dass er seine Engel aussenden wird, die alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben und in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Und dass er das Verdammungsurteil sprechen wird. Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Die Lehre der Kirche sagt, dass es eine Hölle gibt. Und dass sie ewig dauert. Die Seelen derer, die im Stand der Todsünde sterben, kommen sogleich nach dem Tod in die Unterwelt, wo wo die Qual der Hölle, wo sie die Qual der Hölle erleiden, das ewige Feuer. Die schlimmste Pein der Hölle besteht in der ewigen Trennung von Gott, in dem allein der Mensch das Leben und das Glück finden kann, für die er erschaffen worden ist und nach denen er sich sehnt. Die Aussagen der Heiligen Schrift und der Lehre und die Lehren der Kirche über die Hölle sind eine Mahnung an den Menschen, seine Freiheit im Blick auf sein ewiges Schicksal verantwortungsvoll zu gebrauchen. Sie sind zugleich ein eindringlicher Aufruf zur Bekehrung. Geht durch das enge Tor. Denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist breit und viele gehen ihn. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng. Und der Weg dahin ist schmal, nur wenige finden ihn. Ja, also, das ist ja heute auch ein großer Schrei der Gesellschaft. Wir sind frei, wir wollen frei sein, ich kann machen, was ich will. Natürlich, ohne Zweifel, die Freiheit ist ein großes Gut, dass niemand geraubt werden soll. Nur vor Gott gibt es nur die Freiheit zum Guten und nicht die Freiheit zum Bösen. Alles, wofür ich mich entscheide, muss ich mir die Frage stellen, ist es gut oder schlecht? Und wenn ich erkenne, dass etwas schlecht ist, dann habe ich nicht mehr die Freiheit, es zu tun. Du hast die Freiheit, ja, auch vielleicht nicht ganz, aber vom Fritz oder Nudeln zum Essen, ja, oder Kartoffeln oder Brot, das kannst du raussuchen. Aber du hast nicht die Freiheit, die Wahrheit zu sagen oder zu lügen. Ja, oder, weiß nicht, die Freiheit, Gott zu loben, oder einen ganzen Tag nicht an Gott zum Denken. Ja, diese Freiheit haben wir nicht. Wir haben keine Freiheit. 10 Tage Urlaub von Gott. 10 Tage mache ich mal, was ich will. Das haben wir Christen nicht, diese Freiheit. Ja. Und dann gibt es ja noch von manchen auch, gut, vielleicht in der letzten Zeit nicht mehr so sehr, so ein Vorbestimmungsdenken. Niemand wird von Gott dazu vorherbestimmt, in die Hölle zu kommen. Nur eine freiwillige Abkehr von Gott, eine Todsünde, in der man bis zum Ende verharrt, führt dazu. Bei der Eucharistiefeier und in den täglichen Gebeten ihrer Gläubigen erfleht die Kirche das Erbarmen Gottes, der nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass sich alle bekehren. In der Heiligen Messe im Hochgebet gibt es ein Gebet, das möchte ich jetzt auch euch kurz vorlesen. Da heißt es: Gnädiger Anno Gott, diese Opfer deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde, ordne unsere Tage in deinem Frieden, rette uns vor der ewigen Verderbnis. Und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Also ich glaube, die Hölle soll und kann natürlich kein tragendes Motiv unseres Lebens sein. Ich mache alles nur, dass ich nicht in die Hölle komme. Das ist nicht gerade pädagogisch. Vielleicht mit dem Straßenfeger verglichen. Ich schaue auf die Wegweiser und schaue auf die freie Straße vor mir und richte mich danach. Auf der Autobahn kann ich auch mit 130 km/h unterwegs sein. Und die Hölle, ich weiß jetzt nicht, ich hoffe, das ist jetzt keine Häresie, das sind so wegen diese weißen Linien und die Leitplanken. Pass auf, dass da nicht rechts rauskommst oder so, ja. Oder ist ein Betonblock, der irgendwo dran liegt, wenn da drauf fährst, dann bist du tot. Ja. Ja, und jetzt Also war jetzt, 5 Punkte haben wir gehabt. Also das erste war das besondere Gericht, mit dem jeder gerichtet wird, wenn er stirbt. Dann sind diese 3 letzten Dinge, Himmel, Fegfeuer, Hölle. Und dann am Ende aller Zeiten, wenn Jesus Christus wiederkommen wird, dann wird das letzte Gericht sein, das Universalgericht. Auf die Auferstehung aller Toten, der Gerechten und Ungerechten, wird das letzte Gericht folgen. Das ist dann die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Sohnes Gottes hören und herauskommen werden. Die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen, und die das Böse getan haben, zum Gericht. Dann wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen und alle Engel mit ihm. Und alle Völker werden von ihm zusammengerufen werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Und sie werden Weg gehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Die Botschaft vom letzten Gericht ruft die Menschen auf, sich zu bekehren. Solange ihnen Gott noch die Zeit der Gnade, einen Tag der Rettung schenkt. Sie führt zur heiligen Gottesfurcht. Sie verpflichtet zur Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Sie kündet die selige Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn an, der kommen wird, um inmitten seiner Heiligen gefeiert und im Kreis all derer bewundert zu werden, die den Glauben angenommen haben. Ich möchte abschließen mit einem kleinen Zitat von der heiligen Theresia von Lisieux, die war ja Novizenmeisterin. Die hat auch mal gesprochen, wollte erklären irgendwie über das Gericht Gottes und auch über diese Verhältnis, dass wir halt gegenüber Gott einfach sagen müssen, wir sind Sünder, ja. Und Gott hätte das Recht, uns zu verurteilen für unsere Sünden. Und da macht sie so einen wirklich sehr netten Vergleich. Wenn ein Jäger hinterm Hasen her ist, also, und der wäre jetzt schon sehr nah dran und wäre schon mit dem Gewehr dran, den Hasen zu erschießen. Wenn sie jetzt der Hase wäre, die heilige Theresia, was wird sie dann machen? Wisst ihr das? Die würde in die Arme des Jägers springen und würde dann hoffen, dass der Jäger doch ein tierliebender Mensch ist und den Hasen nicht erschießt. Das ist doch nett, oder? Und so, ich glaube, das ist eh dann in meinem Vortrag rauskommen, stelle ich mir das Gericht vor. Dass wir auch so armer Hase sind und zum lieben Gott sagen, ja, eigentlich hätte ich jetzt Strafe verdient, aber du bist ja der gute Vater, nimm mich in deine Arme. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.